Herr Dr. von Lewinsky, wir befinden uns jetzt hier in Bonn im Institut für Kirchenrecht, Lehrstuhl für öffentliches Recht von Professor Waldhoff. Sie vertreten Professor Waldhoff. Wie sind Sie zum Datenschutz gekommen?
Der Datenschutz ist eigentlich der verschlungene Weg, der mich in der ansonsten etwas kurvenhaften, meiner etwas kurvenhaften juristischen Laufbahn, der war sozusagen mein Pfad. Ich war als Referendar beim Berliner Landesdatenschutzbeauftragten. Ich habe danach, nach meiner Referendarszeit, eine Zeit lang Schulungen im Datenschutzrecht gegeben in Berlin und Brandenburg. Ich war dann Rechtsanwalt in Frankfurt am Main mit einem Hauptarbeitsgebiet Datenschutzrecht. Habe hauptsächlich privatrechtlich gearbeitet, wie die meisten Wirtschaftsanwälte das tun. Bin dann nach ein paar Jahren an die Universität gewechselt und dann tatsächlich auch ins öffentliche Recht. Aber das Datenschutzrecht, was ja beide Pfeiler, das private und das öffentliche Recht hat, hat mich dann auch dahin begleitet. Das ist sozusagen in der juristischen Karriere der Pfad oder die Schnur, bei der ich immer geblieben bin, auch wenn ich sonst vieles ausprobiert und manches gewechselt habe.
Mhm. Datenschutzrecht gehört immer noch nicht zum Standardausbildungskanon der Öffentlich-Rechtler, ist das richtig?
Das ist richtig.
Warum nicht das?
Es ist sicher auch der Mangel an einer klaren dogmatischen Struktur, die es eben für Ausbildungs- und für didaktische Zwecke nicht gerade geeignet erscheinen lässt. Mhm. Es ist jedenfalls in den moderneren Schichten des Datenschutzrechts auch ein sehr technisches Recht, was es auch für die Ausbildung, die sich ja erstmal auf die eigentlichen juristischen Fertigkeiten, also die Dogmatik, beschränkt, auch nicht geeignet erscheinen lässt. Genauso wie das besondere Umweltrecht, was ein ähnlich technisiertes Recht ist, nicht zum Kernfächerbestand gehört, gehört auch das Datenschutzrecht nicht dazu.
Worin besteht für Sie das Datenschutzprojekt? Wenn man mal Datenschutz nicht nur in Datenschutzrecht auflöst, sondern sich fragt, was regelt Datenschutzrecht eigentlich, was da möglicherweise vorgängig ist. Was sehen Sie da?
Ja, also da sehe ich hinter den vordergründigen rechtlichen Strukturen im Wesentlichen die Regelung für ein Machtgefälle zwischen Staat und Einzelnen, aber eben auch zwischen Unternehmen und Einzelnen. Und denkbarerweise auch zwischen Privaten. Also es geht um informationelle Asymmetrien, es geht um ein Machtgefälle, man kann das vielleicht mit dem Begriff Datenmacht bezeichnen. Das ist das soziale Problem, was dahinter steht, was man unter anderem eben auch rechtlich versuchen kann zu bewältigen.
Mhm. Sie haben eine Datenschutzgeschichte angefangen zu schreiben und da geht es darum, dass Sie auch sagen, dass Datenschützer oftmals meinen, dass Datenschutz eine relativ singuläre Erscheinung ist und dass das eigentlich eine falsche Beurteilung ist, dass es eine gewisse Kontinuität gibt bis zur Datenschutzproblematik überhaupt hin. Sehen Sie da eine historische, schlüssige Erzählung, die man einführen kann, oder möglicherweise sogar eine Soziologik?
Also die Geschichte des Datenschutzrechts, die ich mal angefangen habe, also versucht habe, unter diesem Muster oder durch diese Brille, wo gibt es informationelle Asymmetrien, wo gibt es Datenmacht, durch diese Brille in der Geschichte, also hinter das Jahr 1977, 76 oder 1970 noch zurückzuschauen, gibt es Regelungen, also hat sich das in der Rechtsordnung, in den Regeln abgebildet, solche Asymmetrien, dass eine Seite strukturell mehr weiß als die andere. Dabei ist mir aufgefallen, sozusagen als Rahmenbedingung, und ich rede jetzt geschichtlich, zum Soziologischen kann ich, glaube ich, nur wenig beitragen. In geschichtlicher Hinsicht ist mir aufgefallen, dass es einen gewissen Zivilisations- oder sozialen Entwicklungsgrad braucht, damit eine Datenmacht überhaupt bestehen kann. Also als vielleicht sozusagen strukturell mag es so etwas wie Machtdatengefälle tatsächlich schon in entwickelten antiken Zivilisationen gegeben haben. Die biblische Volkszählung, die jetzt ja geschichtlich im Wesentlichen ein Unterbringungs- und Beherbergungsproblem und nicht ein Datenschutzproblem war, wirft aber ein Bild. Dort war ein Staat, der Kaiser, der römische Kaiser, hat zählen lassen. Also er hat ein Datengefälle geschaffen. Wie groß das war, wie wirksam das in entfernten Provinzen war, also wie groß die Datenverarbeitungsmöglichkeiten waren, das wäre sicher noch zu ergründen. Aber jedenfalls, da war Datenmacht am Entstehen. Ob das eine Auswirkung auf das Persönlichkeitsrecht hatte, ob die Menschen damals überhaupt schon diese Kategorie gedacht haben, das sind durchaus offene Fragen, aber strukturell kann man sozusagen diese Konstellation jedenfalls auch in der Antike, in den entwickelten Zivilisationen sehen. Im Mittelalter verschwand das, denn das Mittelalter ist geprägt durch personale Herrschaftsverbände, also das Ganze, sozusagen das, was wir heute Staat nennen, Medievisten nennen das ja dann Herrschaft, war ohnehin personal vermittelt, also Lehnsverbände und Herrschaftsverbände. Man musste sowieso nach oben und unten alle kennen und von ihnen wissen und war ihnen zur Treue verpflichtet. Von daher ist das Mittelalter ein Setting, in dem es das Individuum losgelöst von der Gesellschaft nicht gab, sondern man lebte in der Gesellschaft, im Herrschaftsverband. Die Trennung von öffentlicher und privater Sphäre gab es in dem Sinne nicht, sodass sich das Datenschutzproblem im Sinne von Datenmacht in einer auf persönlichem Wissen und Beziehung basierenden System konnte es nicht geben. Es wird sicher natürlich einen dann wahrscheinlich über sittliche Normen vermittelten Schutz vor dem Blick ins Schlafzimmer natürlich gegeben haben. Das Beichtgeheimnis hat es natürlich gegeben, also Geheimnisschutz ja, Datenschutz nein, weil es ein Informationsgefälle in dem modernen bürokratischen Sinne nicht gab. Das kam wohl erst wieder auf in der frühen Neuzeit, als der Staat, so wie wir ihn heute kennen, begann sich zu entwickeln. Also als der Staat sich aus diesen Lehns- und Herrschaftsverbänden herauslöste zu etwas Abstraktem oder zunächst noch in der Person des Fürsten, also zu etwas Absoluten und Abstrakten wurde. Und um zu herrschen, um diese Macht zu erlangen, aber auch als Form der Ausübung dieser Macht, war eben auch durch Information, also durch überlegenes, flächendeckendes Wissen. Das bildete sich mit der Zeit aus. Informationseingriffe, das Jus Inspectionis, war eine rechtliche Kategorie, die man im 18. Jahrhundert durchaus kannte. Also Informationseingriff als Rechtsbegriff. Bis sich ein wirkliches informationelles Gefälle als das, was sich sozusagen die Konstellation, die dann auf der Datenschutz erst aufsetzt, bis sich das gebildet hatte, mussten sich aber auch Informationsverarbeitungstechniken erst bilden. Also es musste sich man musste Techniken entwickeln, Akten strukturiert zu führen, um auf Informationen auch in einer Zeit zugreifen zu können, die effektives Verwalten und auch Ausübung von Herrschaft möglich macht. Das war ein Prozess, der zog sich in den unterschiedlichen Territorien unterschiedlich hin. Preußen als eine gut organisierter Staat war dort sicher einer der Vorreiter in Deutschland. Österreich war aber gar nicht so weit hinten. Kleinere Territorien konnten ganz anders verwaltet werden, waren vielleicht in einem kleineren Maßstab, einfach weil auch nicht so große Akten und Datenmengen zu beherrschen waren, waren da vielleicht sogar noch fortschrittlicher. Da fehlt es aber noch an grundlegender Forschung. Und in dieser Zeit bilden sich auch erste Vorstrukturen des Datenschutzrechts aus. Einmal ein immer komplexer werdender Staat muss arbeitsteilig arbeiten, sonst kann er nicht sinnvoll funktionieren. Diese Arbeitsteilung, die zunächst noch Zuständigkeitsanweisungen, das was Juristen Binnenrecht nennen, daraus besteht, das waren aber auch schon rechtliche Regelungen, die gesagt haben, du bist dafür zuständig, du dafür, Das führte dazu, der eine hat Zugriff darauf, Zugriff darauf. Das waren keine strikten Abschottungen, führte aber doch zu einer Aufteilung, also zu einer innerorganisationellen Abschottung. Faktisch nicht von außen einklagbar, nicht von neutralen Instanzen kontrollierbar, aber faktisch da und durch Binnenrecht geregelt, also eine rechtliche Regelung.
Ich ganz kurz einmal, Sie kommen nicht vom Bedürfnis nach der Privatheit, so argumentieren Sie nicht, und Sie argumentieren auch nicht sozusagen über Gewaltenteilung, die von außen oder irgendwie als Superstruktur kommen, sondern Sie machen das, wenn ich das jetzt richtig verstehe, aus der Katalogisierungs- und Verlistungstechnik heraus, einer komplizierter werdenden Gesellschaft.
Ja, also die Privatheit als Kategorie, die sozusagen in ersten Anklängen in der ganz frühen Neuzeit, also in der Renaissance, in der Entdeckung des Menschen als Individuum und Wert an sich, die wird man dort philosophisch verorten können. Wie weit das in der Zeit bei normal, von normalen Bürgern kann man ja nicht reden, sondern normal Untertanen in der Zeit, wie weit dort Privatheit über die das Abgeschottetsein des Schlafzimmers und sozusagen die Abgeschlossenheit der Familie hinaus, dass ich als Bedürfnis da war, mag ich bezweifeln, gerade in dörflichen, das war ja die wesentliche Siedlungsform, in kleinen Dörfern gibt es Privatheit in dem heutigen großstädtischen Sinne, kann es ja gar nicht geben, man ist mit allen verwandt und alle wissen von allen und Klatsch und Tratsch, hält das ja auch sozial zusammen. Also ich glaube nicht, dass das eine sozusagen das Bedürfnis für Privatheit war sicher damals ein grundlegendes anderes von heute. Das wird man nicht auf die damalige Zeit übertragen können. Es war ein, als philosophisches Konzept hat es sicher schon existiert. Also von daher, es kam weder als ein Bedürfnis der Menschen, war es flächendeckend da, die dann in irgendeine Rechtsform übersetzt werden könnte. Das bezweifle ich, dass das damals als ein wirkliches Bedürfnis gab.
Kann man denn sagen, dass das möglicherweise induziert wurde? Dass das Bedürfnis nach Privatheit, das dann vielleicht ja irgendwann städtisch entstand, induziert wurde eben durch bestimmte organisatorische Vorkehrungen oder Mechanismen? Kann man das so rum sagen?
Nein, die Datenmacht des Staates, die entstand erstmal und auch unbeeinflusst, also ohne Verbindung mit einer Privatheitsgefühl oder auch einem Rückzug ins Private, wie es dann vielleicht für das Biedermeier kennzeichnend war, das stand unverbunden nebeneinander. Es ist aber tatsächlich bemerkenswert, dass auf die Privatheit oder vielleicht auch weitergefasst auf den Wunsch nach Geheimhaltung schon relativ früh reagiert wurde. Das Postrecht, Post war ja eine kaiserliche, also ein Reichsregal, was von den Thron und Taxis lediglich ausgeübt wurde. Man stellte fest, dass die Möglichkeiten, obrigkeitlich Kenntnis von Postsendungen zu nehmen, dazu führte, dass das Postmonopol als eine Einnahmequelle des Reiches nicht wirklich durchzusetzen war, weil wenn man tatsächlich einen geheimen Brief überbringen wollte, dann hatte man halt einen Boten geschickt und es nicht der Reichspost anvertraut. Also da gab es, das war schon Ende des 17. Jahrhunderts, gab es eine Regelung, sozusagen eigentlich fiskalisch und wirtschaftlich motiviert, nur eine Post, die auch Vertraulichkeit gewährleistet, hat Kunden und ist rentabel. Ein anderer, das ist jetzt ein bisschen anekdotisch, aber wirft ein Schlaglicht und ist dann auch, spielt schon im 19. Jahrhundert, insbesondere die preußische Steuerverwaltung, hat sehr viel auf Pauschalen und auf Kopfbesteuerungen gesetzt. Das hat sicher auch soziale Erklärungen, also es begünstigt die Reichen, also die auch eine soziale Schicht, die in Preußen im 19. Jahrhundert maßgeblich war. Aber eine Begründung war eben für Kopf- und Pauschalbesteuerungen, dass man nicht in das Privat- und in die Vermögenssphäre des Einzelnen eindringen wollte. Deshalb wurde nach Kopf besteuert. Was einer verdient, was er macht, er musste nichts erklären, außer dass er da ist. Also das hatte vielleicht nur als Hilfsargument, aber doch als ein Argument im rechtlichen Kontext, ist Privatheit dann, wir sind jetzt schon im 19. Jahrhundert, spielte auch eine Rolle. Also da gibt es erste Wechselwirkung, dass sozusagen ein Privatheitsdiskurs in der Gestaltung von rechtlichen Regeln eine Rolle spielt.
Herr von Lewinsky, welche Rolle spielte jetzt auch die Gewaltenteilung, sozusagen als Konzept, das aus England sozusagen jetzt kam?
Also die Gewaltenteilung, die hatte sich in Deutschland insoweit sicher eine verspätete Nation, relativ spät herausgebildet. Die Gewaltenteilung jetzt im klassischen staatsrechtlichen Sinne, also die drei Gewalten, die findet man auch schon im Alten Reich und die hat es auch in der preußischen Monarchie und im Kaiserreich und so weiter gegeben. Was man als informationelle Gewaltenteilung begreift, also dass innerhalb der der Exekutive, also innerhalb des Staates sich die Ressorts untereinander abschotten und auch ihr Wissen gegeneinander voneinander getrennt ist, das hat sich erst sehr spät und eigentlich überhaupt erst in der Bundesrepublik herausgebildet.
So spät?
Also natürlich die Postverwaltung, um darauf zurückzukommen, die ja früher auch Teil der Staatsverwaltung war oder eben mittelbare Staatsverwaltung, die war schon relativ früh abgetrennt. Aber zwei Aspekte jetzt im Wesentlichen in Bezug auf Preußen als den maßgeblichen und prägenden deutschen Bundesstaat bis zum Zweiten Weltkrieg hatte ebenso wie das Reich keine Kollegialregierung, sondern es gab, oder jedenfalls das Reich hatte ja nur den Reichskanzler, also es gab keine eigenen Ministerien, sondern das war auf Staatssekretärsebene, aber es war ein Apparat. Und was für die Praxis sicher noch bedeutender war, ist, dass das preußische Polizeisystem, wie die Polizei organisiert war, war der gesamte Sicherheits- und Ordnungsbereich, also was wir heute sozusagen der ganze Verwaltungsbereich war Polizei, unterstand, war sozusagen eine Organisation. Und innerhalb derer gab es lediglich natürlich die Trennung in Sachbearbeiter, aber eine Behörde hatte sämtlichen Sicherheits- und Gefahrenabwehr, war für alles zuständig und hatte natürlich auch die entsprechenden Daten. Also eine Trennung innerhalb der Behörden bildete sich in der Arbeit der Behörden, in der notwendigen Arbeitsteilung und Spezialisierung heraus, von außen reingetragen wurde das nicht. Was allerdings gewaltenteilend in diesem Sinne gewirkt haben mag, war und ist das deutsche Föderalsystem. Die Sicherheits- und Polizeibehörden, die Sozialverwaltung, die ja damals ohnehin Fürsorge war und nur auf Gemeindeebene existierte, die war natürlich sehr zersplittert, aber damit auch informationell voneinander abgeschottet. Aber das war die Gewalt oder die informationelle Trennung, die darin zum Ausdruck kommt, war nichts, was von außen und aus Informations- oder Datenschutzgründen hineingetragen wurde, sondern war einfach das Ergebnis der bundesstaatlichen Tradition in Deutschland.
Da war nichts geplant.
Und das ergab sich. Und wenn Deutschland ein zentraler Staat gewesen wäre, so wie Frankreich und auch England es ist, wäre dieser Effekt nicht aufgetreten.
Okay, und wie kommt jetzt das zu dieser Machtasymmetrie rein? Dazu gehört dann ja auch eine gewisse Informationskonzentration, um die Asymmetrie,
ja,
die Struktur festzuschreiben.
Ja. Ich habe den Eindruck, dass die Datenmasse, also die Erfassung der Bevölkerung, dass die schon relativ früh eingetreten war. Also das Wissen der Obrigkeit über den einzelnen Bürger, den hat es schon relativ früh gegeben. Taufbücher, Kirchenbücher, also die ist datenschutzrechtlich gesprochen, die Erhebung von Daten, das war schon relativ früh. Was fehlte und was Datenmacht ja erst zum Entstehen bringt, sind ja nicht Aktenhalden, sondern dass man effektiv Daten auch verarbeiten kann, dass man Zugriff darauf hat. Das entstand Ende des 19. Jahrhunderts. Man kann es sicher nicht mit einem Datum bezeichnen, weil auch unterschiedliche Verwaltungszweige unterschiedlich gearbeitet haben. Erste Hollerithmaschinen Experimente gab es Ende 19. Jahrhundert in den USA. Das wurde auch in Deutschland, in Preußen dann übernommen. Zunächst für Volkszählungszwecke, wo es um reines Addieren ging. Die Nationalsozialisten, der Nationalsozialismus war eine Erscheinung der Moderne. Der Nationalsozialismus war technikaffin. Es hat Pläne gegeben für große Datenbanken und auch Datenverarbeitungssysteme. Konrad Zuse war jemand, der in dieser Zeit auch konzeptionell maßgeblich mitgedacht hat. Es fehlten nachher kriegsbedingt und auch sonst die Mittel, so etwas umzusetzen. Aber jedenfalls, wenn man die Pläne aus nationalsozialistischer Zeit sich anschaut, dann findet man da schon einen modernen, informationsverarbeitenden Staat. Also es waren allmählich auch die Mittel zur Verknüpfung von Informationen da. Damit begann Datenmacht. Nationalsozialismus hat sich sicher auf eine effektive und auch informationsverarbeitende Bürokratie stützen können. Die hat aber, und sicherlich zum Glück für viele, nur konventionell gearbeitet. Selektion in den Meldebehörden hat ja mit schon tödlicher Effektivität funktioniert. Das hätte auch noch in vielen anderen Lebensbereichen so funktionieren können. Und versteckte Personen, auf Dachböden versteckte Personen hätten gefunden werden können, wenn man eben guckt, wie viel Fett- und Eiermarken abgegeben werden, da hätte man auch Verhaltensmuster draus ziehen können. Die Mittel haben in den 40er Jahren noch gefehlt, aber...
Gab es Pläne? Wissen Sie von Plänen?
Nein, also sozusagen solche, die Nutzung dieser Systeme zum Aufdecken, ob jemand versteckt wird, davon weiß ich nichts. Diese Ideen mögen irgendwo konzeptionell existiert haben. Belege habe ich dafür nicht gefunden. Tatsächlich, man kann eine Anekdote aus der anderen Zeit, sozusagen noch aus der Vorcomputerzeit erzählen, dass man sozusagen legal den Kriegs- oder Wehrdienst, damals ja tatsächlich Kriegsdienst, vermeiden konnte, wenn man sich nur alle in weniger als 6 Wochen seinen Wohnsitz umgemeldet hat. Denn das Meldewesen war damals Papierern noch so gestrickt, dass eben die Einwohnerakte und zusammen mit der Wehrakte 6 Wochen jeweils brauchte, um zu neuen Wohnort zu kommen. Und wenn man dann schon wieder weg war, gab es, Herr Ali berichtet diesen Fall oder diese Fälle, dass man eben durch schnell genug Ummeldungen ganz legal den Zweiten Weltkrieg als junger Mann überleben konnte, ohne gezogen zu werden. Mhm. Also gerade ein Beispiel dafür, dass jedenfalls in der Verwaltungspraxis der Nazizeit die EDV oder Frühformen automatisierter Datenverarbeitung noch nicht angekommen waren. Also das war noch konzeptionell und man muss froh sein, dass insoweit froh sein, dass Adolf Hitler in den 30er, 40er Jahren und nicht in den 60er, 70er Jahren.
Dann entsteht ein Datenschutzrecht. Können Sie was zur Geschichte, zur Entstehung des Datenschutzrechts selber sagen? Sozusagen die Asymmetrie jetzt unter Bedingungen stellen zu können.
Genau, also dann die Bundesrepublik entstand, hatte auch relativ schnell die informationsverarbeitenden Mittel schon in den 50er Jahren, zog EDV in die Rentenverwaltung, Berechnung von Rentenbescheiden ein, 60er Jahre Zeit der Technik-Euphorie, dann auch der beginnenden Technik-Skepsis. Das Datenschutzrecht entsteht in dieser geschichtlichen Situation ein bisschen unvermittelt. Also die 60er Jahre, 50er und 60er Jahre Zeit der Technik-Euphorie, dann entstand Mitte, Ende 60er Jahre eine Staatsskepsis, die aber auch eine Skepsis gegenüber dem technischen Staat war, also das, was man landläufig und plakativ mit dem Gesamtlabel 68er-Bewegung bezeichnet. Und meine Erklärung für das Datenschutzrecht, was ja in der heutigen Form in Hessen seinen Ausgangspunkt genommen hat, entstand wohl, das ist meine Erklärung, dadurch, dass Damals war Hessen das rote Hessen, Hessen vorn war ja der Slogan. Hessen wollte auch bei den Datenverarbeitungsstrukturen weit vorne sein und im Rahmen des großen Hessen-Plans, sozusagen ein Regierungsprogramm, war auch die Einrichtung von Datenverarbeitungszentren, also kommunalen Gebietsrechenzentren und so weiter, vorgesehen. Und ich habe meine Interpretation ist, dass die hessische Landesregierung damals, um einer Staats- und Technikskepsis, die ja da war, Ende der 60er die Spitze zu nehmen, sozusagen um die Akzeptanz von diesen Gebietsrechenzentren zu erhöhen, den Datenschutz, so wie wir ihn heute haben, sozusagen erfunden haben, insbesondere die Institution des Datenschutzbeauftragten. Das erste hessische Datenschutzgesetz, was ja viel gefeiert wird und wo die Datenschutzgeschichte, jedenfalls die Datenschutzgesetzesgeschichte, ihren Ausgangspunkt nimmt, wird dieses erste Gesetz von 1970 ja immer sehr gefeiert. Der datenschutzrechtliche Gehalt selber war eigentlich minimal. Da waren im Wesentlichen Geheimhaltungsvorschriften drin für die dort Bediensteten enthalten und ein Missbrauchstatbestand, dass man die Daten nicht missbrauchen, von außen, also ein Dritter sie nicht missbrauchen darf. Das Zukunftsweisen des hessischen Datenschutzgesetzes war, dass die Institution eines Landesdatenschutzbeauftragten drin war und das ist ja etwas, was mit den ersten hessischen Datenschutzbeauftragten, insbesondere mit Spiros Simitis, dann eine ungeheure Wirksamkeit später und Vorbildfunktion entfaltet hat.
Dann hat sich dann 1977 haben wir das BDSG. Was hat sich da getan? Zwischen 1970 und 1977.
Zunächst hat sich nicht furchtbar viel getan. In Hessen wurden die Gebietsrechenzentren eingeführt. Der hessische Landesdatenschutzbeauftragte wurde eingeführt. Entfaltete im Wesentlichen erstmal politische Wirksamkeit, eben da ja, auch mit einem politischen Kopf dann besetzt war. Ja, und das so ist das hessische Datenschutzgesetz sozusagen einem gewissen Zufall oder einer Zufälligkeit, einem politischen proaktiven Entgegenkommen geschuldet. Und ein bisschen ähnlich war es auch bei dem BDSG. Nach dem hessischen Vorbild, und andere Bundesländer haben ja danach gezogen, wollte dann der Bund auch ein solches Gesetz einführen. Bis dahin hatte das eigentlich noch die Natur einer gesetzgeberischen Mode. Man muss, eben manchmal ist es ja so, man muss bestimmte Gesetze einführen und andere machen das, also macht man es auch. So auch im Bund. Der Bund hat ja schon relativ früh, also Steinmüller-Gutachten, also schon Anfang der 70er Jahre mit Vorarbeiten angefangen. Die haben sich dann erstmal so nicht realisiert. Es kamen dann irgendwann auch Neuwahlen, dann fing das Ganze wieder an. Es kreiste im Innenministerium, auf der Referatsebene. Und es war auch noch gar nicht klar, was das BDSG heute ausmacht, ist ja, es regelt die Datenverarbeitung für den Bund und für den privaten Bereich. Das Integrieren des privaten Bereiches war auch so von Anfang an gar nicht vorgesehen. Warum das dann reinkam, lässt sich auch nicht mehr ganz rekonstruieren. Es wird teilweise gesprochen von einer Ungeschicklichkeit der Verbandsvertreter, dass das eine Gefahr war, die man sozusagen, wenn man es professioneller gemacht hätte, eben schon in den Anhörungen hätte austreten können, dass man da irgendwie schlafmützig gewesen ist. Dann war es, dass sich das BDSG 1976 beschlossen und dann 1977 in Kraft getreten ist, war auch eine Zufälligkeit. Eigentlich war der Bundesrat schwarz, also CDU-dominiert zur Zeit der sozialliberalen Koalition und das, ich glaube, dann Niedersachsen mit den Regierungsfraktionen gestimmt haben. Das war auch nicht abzusehen. Also eigentlich der politischen Erwartung damals wäre das eben etwas, was im Vermittlungsausschuss hätte das BDSG auch versanden können. Also das BDSG war aus sozusagen eine gewisse Zufall, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt eine gewisse Zufallsgeburt und lebte dann so wie sozusagen ungeplante und vielleicht von vielen auch ungewollte Kinder, lebte so vor sich hin, entfaltete keine große Wirksamkeit, ja. Bis es sozusagen rechtspolitisch in der Volkszählungsentscheidung entdeckt wurde. Die Volkszählungsentscheidung hat ja mit dem BDSG als solches gar nichts zu tun. Es ging ja um die Volkszählungsregelung und also Melderecht. Aber die dahinterliegenden Strukturen waren, die herausgearbeitet worden sind, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, sozusagen die Entdeckung dieses Rechts durch das Bundesverfassungsgericht, hat diesem BDSG dann erst eine dogmatische Basis gegeben. Wie weit diese dogmatische Basis gelungen oder nicht gelungen ist, können wir vielleicht nachher auch noch was
ja, zu sagen. Ja, sagen Sie was dazu.
Natürlich. Also die
der wichtigsten Fragen.
Genau, das BDSG atmet in allen seinen Teilen erkennbar verwaltungsrechtliche Strukturen. Es ist ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Diese Struktur ist auch übertragen auf den nicht öffentlichen Bereich. Das war damals, als man das geschrieben hat, und man musste es ja irgendwie schreiben und es war auch keine große Relevanz dafür vorgesehen, war das möglicherweise eine taugliche oder jedenfalls eine unschädliche Regelungstechnik. Erst als dieses Rechtsgebiet dann durch das Einziehen eines Grundrechts oder jedenfalls das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, als es dann eine Relevanz bekam, da bekam auch diese Regelungstechnik, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, eine Aktualität. Und dann 1990, das eben dann auch der Erhebungsvorgang zu einer Verarbeitungsphase wurde, oder dann endgültig 2001. Also das BDSG schleppt zwei Altlasten mit sich herum. Die eine ist auf der juristisch-technischen Ebene das Regelungstechnikverbot mit Erlaubnisvorbehalt. Der ist für das Informationszeitalter eigentlich anachronistisch. Wenn wir in einem Informationszeitalter leben, ist es anachronistisch, das durch ein grundsätzliches Verbot zu regeln. Diese Regelungstechnik, also nicht, dass da im Informationszeitalter auch was verboten sein, natürlich muss da auch Sachen verboten sein, aber es Informationszeitalter vom Verbot von Informationen her zu denken, kommt mir anachronistisch vor. Das ist also die eine rechtstechnische Altlast. Die zweite ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als solches, das, wie Steinmüller und Kollegen ja in ihrem Gutachten auch gesagt haben, es basiert auf einem einfachen kybernetischen Modell, was, wie Herr Steinmüller ja nun anekdotenhaft auch gerne erzählt, jedenfalls als Begriff in letzter Minute eingefügt worden ist. Wie weit es wirklich durchdacht ist, also damals auch aus der Perspektive der heutigen Informationsgesellschaft konzipiert ist, das weiß ich nicht. Möglicherweise, also von daher denke ich auch, dass die Konstruktion des informationellen Selbstbestimmungsrechts, wie wir es haben, den Geist der 70er Jahre atmet. Und wenn man das heute sozusagen ohne diese dogmatischen rechtskonstruktive Altlast es nochmal neu denken würde, würden wir vielleicht auch mit etwas anderem herauskommen.
Sie haben das Argument gebracht, dass es so eine Art einen Vorfeldschutz darstellt und dass das auch eine problematische Konstellation ist.
Ja, also Datenschutzrecht ist, das ist unbestritten, als ein Vorfeldschutz zur Verhinderung von Persönlichkeitsverletzungen konzipiert. Das Datenschutzrecht, die ersten Datenschutzgesetze hießen ja zur Schutz vor missbräuchlichen Verwendungen von Daten. Also es sollte gar nicht der Missbrauch verhindert werden, sondern überhaupt, dass Konstellationen entstehen, in denen missbraucht werden kann. Das, was durch das BDSG verboten ist an Datenverarbeitung, ist ja nicht konkret eine Datenverarbeitung, die einen Persönlichkeitsschutz oder ein sonstiges Rechtsgut verletzt, sondern das Konstellation entstehen lässt, dass eine solche Rechts- oder Persönlichkeitsverletzung entsteht. Diese Perspektive und diese Fokussierung auf den Vorfeldschutz lässt wirkliche Gefahren unter Umständen aus dem Fokus geraten. Wenn man das mit einem Bild illustrieren sollte, dann könnte man sich das wie eine Festung vorstellen, also eine frühere Festungsanlage, die mit Kanonen bestückt ist, die das Vorfeld bestreicht und sozusagen Gefahren fernhält. Wer aber, weil die Kanonen nicht treffen oder zielgeleitet sind und die Gefahr, die Persönlichkeitsverletzung kommt heran, dann stellt man plötzlich fest, dass die Festung gar keine Mauern hat, sondern nur primär aus Vorfeldschutz besteht. Und wenn tatsächlich die Gefahr dran ist, dann tatsächlich rankommt, weil die Regelung, also die Kanone, nicht genau trifft, dann ist der Feind, den man abwehren will, steht nicht nur vor der Stadt, vor der Festung, sondern er kann ungehindert einmarschieren, weil es kein Instrumentarium gibt, den tatsächlichen Missbrauch zu verhindern. Man konzentriert sich auf den Vorfeldschutz und übersieht dabei ein bisschen die eigentliche Gefahr.
Könnte man mit dem mit einem neu zu schaffenden Informationsrecht, könnte man dort Alternativen formulieren, die adäquat wären?
Ja, also ich würde jedenfalls für die Datenverarbeitungs was nicht öffentlicher Bereich heißt, die Datenverarbeitung von Privaten und durch Private. Möglicherweise lässt sich das aber auch auf den öffentlichen Bereich übertragen. Ich würde bevorzugen, auch also rechtskonstruktiv, aber auch von der Herangehensweise, dass man nicht das Ganze von einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt denkt, sondern vom Missbrauch her. Also dass regelungsbedürftig nicht die Fokus nicht auf der Datenverarbeitung an sich, die ist erstmal verboten und muss dann erlaubt werden, sondern dass man den Fokus stärker auf Missbrauchskonstellationen oder auf Missbrauchspotenzial legt. Also dass nicht die Datenverarbeitung, sondern die Datenverarbeitung in Machtasymmetrien, dass der Fokus darauf liegt. Also das würde ich, wenn ich ein BDSG mir backen dürfte, dann würde es nicht ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt als grundlegendes Prinzip in § 4 stehen, sondern eine Klausel von Treu und Glauben oder von so eine allgemeine Klausel und dann die einzelnen Konstellationen, also die einzelnen Verarbeitungsbestände, Tatbestände müssten dann eben nicht als Erlaubnistatbestände konstruiert werden. Also ich erlaube etwas, sondern ich kann klar benennen, die Dinge, die ich für sozial schädlich halte und die nach einer politisch-demokratischen Entscheidung von der Mehrheit für sozial unerwünscht gehalten werden, dass die benannt werden und verboten oder eingehegt werden. Fände ich als Regelungskonzept, würde sich auch für den Einzelnen, sowohl für das Unternehmen, sowohl für den Beamten als auch für den Bürger als Betroffenen sehr viel besser lesen, dass man eben lesen kann, was verboten ist.
Informationelle Selbstbestimmung kann man dann, diese Figur, da hatten Sie ja auch etwas hinauszusetzen, was kann man dort machen? Ist es hilfreich in dem Konzept, meine Daten gehören mir, es ist nur eine Frage des fairen oder des korrekten Preises, ist das ein Konzept, das raushilft oder weiterhilft?
Vielleicht. Ich denke, die informationelle Selbstbestimmung, so wie sie jetzt als Grundrecht konzipiert ist, denkt auch sehr öffentlich-rechtlich, also in Eingriffskategorien. Der Staat muss eine bestimmte Handlung rechtfertigen. Das wird dann, ja, jedenfalls in der politischen Argumentation oft auch auf den privatrechtlichen Bereich übertragen. Das scheint mir schon der Information als Kategorie nicht angemessen. Denn eine Information ist fast immer mehrdimensional, bezieht sich also immer, und gerade Daten über Personen sind ganz selten nur auf die eine Person bezogen, sondern oft auf einen sozialen Sachverhalt, also beziehen sich auf andere. Also von daher ist sowohl die informationelle Selbstbestimmung, die eben nur einen eindimensionalen Bezug einer Information, eines Datums auf eine Person als Ausgangspunkt hat, spiegelt alle die Sozialität von Daten nicht wider. Und deshalb halte ich aber auch ein Konzept, was ein Entgeltkonzept oder meine Daten gehören mir und ich kann sie dann möglicherweise kommerzialisieren, wird aus selbigem Grunde nicht wirklich operabel sein, weil Facebook sagt, die Daten gehören nicht dir, denn sie sind bei uns gespeichert. Und in einem datenbankrechtlichen Kontext gehören natürlich, datenbankrechtlich gehören die Daten Facebook. Datenschutzrechtlich sind sie personenbezogene Daten auf jemand anders. Also diese Mehrdimensionalität steht solchen ökonomischen oder ökonomisch inspirierten Modellen entgegen. Nun ist es leicht zu kritteln. In Form der Selbstbestimmung als Kind der 70er und ökonomische Ansätze auch zu kurz gesprungen. Es ist leicht zu kritteln. Da muss ich muss mich insoweit zurücknehmen, als ich ein wirklich schlüssiges, konzeptionelles Gegenmodell nicht anzubieten habe. Ich kann lediglich ein bisschen skizzieren, welche Linien dabei zu berücksichtigen sind. Das ist sicher einmal die Mehrdimensionalität von Daten. Also sie haben im sozialen Kontext immer auch einen Bezug zu jemand anderes. Und wenn es allein die Tatsache ist, dass jemand anderes diese Information, dieses Datum hat, schafft ja eine soziale Beziehung zu dem, dessen Daten er verarbeitet. Also diese Mehrdimensionalität muss sich dort irgendwie abbilden. Möglicherweise ist die Perspektive, die auf ein einzelnes Datum bezogen ist, also was das BDSG, also nicht nur die einzelne Phase, Datenverarbeitungsphase, das Datum bezieht, das vielleicht führt die gar nicht weiter, sondern es ist eher eine Perspektive einzunehmen, wie sie das Kartellrecht oder das Wettbewerbsrecht, also GWB und UGB wählen, dass man Missbrauchs- und Machtkonstellationen als solche Regelungen unterwirft. Es ist ja im Kartellrecht nicht die einzelne Handlung, die einen Monopolisten zum Monopolisten macht, ist geregelt, sondern seine Stellung als Monopolist, als Marktmächtiger. Und möglicherweise kann man diese Idee, was eben die Marktmacht im Kartellrecht ist, vielleicht kann man es ins Datenschutzrecht, in eine Kategorie der Datenmacht übersetzen. Wenn der kleine Online-Shop irgendwelche Daten, also Transaktionsdaten oder wie ich mich auf seiner Homepage bewegt habe, also ob ich mir erst die Kamera und dann den Plasma-Fernseher angeschaut habe oder umgekehrt, was ja durchaus personenbezogenes Datum ist und für Marketing-Profis auch sehr aussagestark. Wenn das ein kleiner Workshop weiß, das beeinträchtigt mich in meiner Persönlichkeitsstruktur. Der kann gar nichts machen, was mich beeinträchtigt. Die Konstellationen, die persönlichkeitsbeeinträchtigend sein können, ist zu wissen, jemand, der überall seine Finger drin hat, also wie Amazon als ein Dach für viele Online-Shops oder Google oder sozusagen das sind großen Player oder dass große Player entstehen. Das ist die eigentliche Konstellation, die geregelt werden muss. Also vielleicht ist der Blick vom einzelnen Datum hochzuheben auf die Machtstruktur, Machtkonstellation des Verarbeiters und würde dann eben bestimmte große Datenverarbeiter, zu denen dann natürlich auch der Staat zu zählen ist, in den Blick nehmen und viele kleine Webshops, die sich jetzt mit dem Datenschutz mehr plagen, als tatsächlich gesamtgesellschaftlich nötig wäre, würde die aus dem Fokus rausnehmen oder jedenfalls den Fokus von ihnen etwas zurücknehmen. Und man hätte etwas mehr Abstand zur Sache und würde sehen, die Konstellationen, um die tatsächlich gesellschaftlich, also auch dann gesellschaftlich verhaltensrelevant sind, sind die großen sozialen Portale, die großen Suchmaschinen, die großen Shops. Meine These, auch ein bisschen provokant zugespitzt, ist, dass Datenschutzrecht oder das, was wir heute Datenschutzrecht nennen, ist ein Übergangsphänomen. Es geht die Gesellschaft, gerade wenn man in die Geschichte schaut, hat man ja immer auch eine Idee, wie sich Dinge in der Zukunft entwickeln können. In der Gesellschaft, in der Vergangenheit, haben Gesellschaften ganz unterschiedliche Privatheitsbedürfnisse gehabt. Im Mittelalter die dörflichen und sehr personalstrukturierten Strukturen. Dann gab es eine Zeit der Entdeckung der Einzelperson, eine Hochzeit im zweite Hälfte 19. Jahrhundert, wo eben die Familie und die Privatheit ganz abgeschlossen war. Dann zusätzlicher der immer fürsorglichere Staat, der natürlich auch detailliertere Informationen braucht. Dem liegen ganz unterschiedliche Privatheitsmodelle zugrunde. Zu bedenken ist auch, dass Privatheit ja ein heutiger Begriff ist. So wird es sich auch in der Zukunft entwickeln. Der Mensch, die Gesellschaft, braucht Zeit, um sich auf die neuen Umstände, was alles vermessbar an ihm ist, um sich darauf sozial, also durch soziale Techniken einzurichten. Natürlich, sein Verhalten wird durch Technik geändert, das hat das Bundesverfassungsgericht ganz zu Recht gesagt, aber das soziale Verhalten einer Gesellschaft ist auch nicht zementiert, sondern entwickelt sich natürlich entlang der Technik und anderer Rahmenbedingungen immer weiter. Und wir werden mit einem Ubiquitous Computing und diesen Anwendungen, wir werden damit lernen, umzugehen. Die Gesellschaft wird sich entsprechend, der Einzelne wird sich lernen, entsprechend zu verhalten. Die Gesellschaft wird sich lernen, zu verhalten. Das wird hoffentlich durch, und auch durch ein sozusagen konservatives und vorsichtiges Datenschutzrecht begleitet. Aber wenn dieser Transformationsprozess der Gesellschaft auch in eine Informationsgesellschaft also in eine, wo wir umfassend beobachtet werden durch Geräte, wenn die abgeschlossen ist, brauchen wir das Datenschutzrecht nicht, weil wir dann als Gesellschaft soziale Techniken entwickelt haben, um als Einzelner und als Gesellschaft damit umzugehen. Natürlich, es werden rechtliche Probleme bleiben, es wird ein Informationsrecht, das wird wesentliche Dinge bestimmen, aber ein Datenschutzrecht, also das, was wir heute als Datenschutzrecht begreifen, wird, wenn sich die Gesellschaft, das Verhalten, die Bedürfnisse insgesamt ändern, ein Übergangsphänomen sein.